Was die Ganggewalt anrichtet, zeigt sich auf den Straßen von Haiti gerade täglich.
Die Gewalt im Land eskaliert seit der Ermordung von Präsident Jovenel Moïse vor rund 2 Jahren immer
noch. Das Leiden zieht sich nicht erst seit Erdbeben und Hurrikan durch Haitis Geschichte, denn es folgten Diktaturen und die Bevormundung durch andere Länder, Frankreich, Spanien, die Vereinigten Staaten.
Kurz nach dem Auftakt der Französischen Revolution begann in der damaligen Kolonie Frankreichs Saint-Domingue ein Aufstand der Sklaven. Mit weitreichenden Folgen, denn 1804 wurde aus dem Aufstand die einzige erfolgreiche Revolution von ehemaligen Sklaven. Am Ende stand die Proklamation des unabhängigen Staates mit dem Namen Haiti. Doch die postkoloniale Ordnung stand unter keinem guten Stern. Es folgten eine klamme Kriegsökonomie und Schuldenfalle, ab 1915 die Besatzung durch die USA und wenig später, 1954, dann die Diktatur unter François Duvalier. Trotzdem, das Beispiel der haitianischen Revolution, der schwarzen Jakobiner, hat bis heute große Strahlkraft. Gleichzeitig durchlebt die Insel die größte politische Krise seit Jahrzehnten. Die Regierung ist in Korruptionsskandale verwickelt, während in vielen Teilen des Landes Bandengewalt wütet und ein normales Leben fast unmöglich ist. Als Konsequenz hat der UN-Sicherheitsrat Anfang Oktober die Entsendung einer Eingreiftruppe entschieden, um die Situation zu stabilisieren. Wie sieht es gerade aus in Haiti und was sind die Perspektiven der Menschen auf der Insel? Über all das sprechen wir in dieser Folge von Global Trouble mit dem Titel Haitianische Renaissance. Ich bin Steen Thorson und ich hoste diesen Podcast.
You are listening to Global Trouble, ein Podcast von Medico International.
Der Einsatz von Gewalt und Militär um vermeintliche Herstellung von Ordnung hat eine lange Kontinuität im postkolonialen Haiti. Kritiker sehen darin eine Fortführung von Fremdverwaltung und neokolonialer Politik und eben nicht die dringend benötigte Hilfe, wie es oft proklamiert wird.
We had a military intervention in Haiti, and that mission lasted years. What is the result? Zero.
Das war Pierre Espérance, der Generaldirektor des haitianischen Menschenrechtsnetzwerkes. Er war im Sommer hier in Deutschland unterwegs, um über die aktuell brandgefährliche Lage in Haiti zu sprechen. Aber auch um vor einer erneuten drohenden Militärintervention der UNO in Haiti zu warnen. Zero, gleich null, war der Erfolg der letzten 13-jährigen UN-Mission MINUSTA. Die Soldaten kamen 2004 auf die Insel. Beim Abzug der UN-Truppen 2017 wurden Hautabrufe skandiert. Verständlicherweise.
Mit dem Ende der UN-Mission in Haiti ziehen an diesem Wochenende die letzten Blauhelm-Soldaten ab. Sie hatten 13 Jahre lang für politische Stabilität und ein funktionierendes Rechtssystem sorgen sollen. Allerdings wurden gegen die UN-Truppen auch Vorwürfe wegen sexuellen Missbrauchs laut.
Gewalt gegen Haitianer, Korruption in einem schwindelerregenden Ausmaß und Gruppenvergewaltigung durch UN-Blauhelme. Die Lage in Haiti ist heute dementsprechend.
Heute ist die Situation in Haiti chaotisch. Über irgendeine Art von Rechtsstaatlichkeit brauchen wir gar nicht sprechen. Es gibt Indikatoren zur Messung von Rechtsstaatlichkeit und in Haiti sind diese im roten Bereich. Gleiches gilt für die Achtung der Menschenrechte. Die Regierung interessiert sich nicht für die haitianische Bevölkerung.
Haitian people, they are abandoned by the current government.
Stattdessen unterstützt die derzeitige Regierung lieber die Gangs, als sich um staatliche Institutionen, ein funktionierendes Justizsystem oder die Polizei zu kümmern. Die Gangs sind besser ausgerüstet als die Polizei. Deshalb haben wir all diese Entführungen, Morde und Massaker.
We have a lot of kidnapping and killing and also massacre.
Zu der sozialen und politischen Krise auf der Insel kommt erschwerend hinzu, dass die Gewalt, die von Gangs ausgeübt wird, ungekannte Maße angenommen hat. Die Banden kontrollieren laut UNO ungefähr 80% der Hauptstadt Port-au-Prince. Ermordungen, Entführungen und Vergewaltigungen gehören zum traurigen Alltag. Die Stadt ist praktisch von den Gangs besetzt und abgeriegelt.
There is no life for Asian people.
Es gibt kein Leben für die haitianischen Menschen. Ich lebe zum Beispiel in Port-au-Prince, der Hauptstadt. Von dort kannst du nicht so einfach in eine andere Stadt reisen. Du kommst auch nicht so einfach in einen anderen Bezirk, weil eine Gang das westliche Department abriegelt. Wenn du wirklich mobil sein willst, dann brauchst du entweder ein Flugzeug oder riskierst dein Leben. Wenn du die von den Gangs kontrollierten Abschnitte passierst, kann wirklich alles passieren.
Es ist ein Trauerspiel. Haiti ist das Armenhaus Lateinamerikas, in den Medien oft verschrien als das ärmste Land der westlichen Hemisphäre. Doch warum ist das so? Es gab so viel Hoffnung mit der haitianischen Revolution von 1804, mit dem ersten und einzigen Aufstand von Sklaven, der in einer Revolution und Proklamation eines unabhängigen Staates mündete. Wie wurde das Land so an den Abgrund gedrängt? Um die Gegenwart Haitis zu verstehen, muss man auch in die Geschichte des Landes eintauchen. Über verpasste Chancen und postkoloniale Politik sprechen, die auf der Insel ihre Spuren hinterlassen hat. Darüber spreche ich in dieser Folge mit Katja Maurer. Sie war seit 2010 immer wieder im Auftrag von Medico International und auch auf Eigeninitiative auf der Insel. Außerdem hat Katja zusammen mit Andrea Pollmeier das Buch Haitianische Renaissance geschrieben und sich viel mit der Geschichte und Gegenwart des Landes beschäftigt. Hi Katja.
Hallo Sie.
Katja, du warst 2010 in Haiti, kurz nach dem verheerenden Erdbeben, was ja katastrophale Auswirkungen für die Bewohnerinnen der Insel hatte und das, obwohl die soziale, politische und ökonomische Lage schon vorher bereits ja ziemlich desolat war. Seitdem du zu Haiti arbeitest und schreibst, ist es dir ein, glaube ich, sehr wichtiges Anliegen, immer wieder zu erwähnen, Haiti nur auf eine einzige Geschichte zu reduzieren, diejenige seiner Armut, ist ein großer Fehler. Zur Geschichte vor allem der haitianischen Revolution von 1804 kommen wir gleich auch noch. Jetzt erstmal zu deinem Bezug und ja, deiner ersten Reise auch auf die Insel. Kannst du kurz uns mitnehmen, warum bist du nach dem Erdbeben nach Haiti gefahren und was waren deine ersten Eindrücke, was hast du gemacht?
Ich bin 2010, kurz nach dem Erdbeben, zum ersten Mal nach Haiti gefahren im Auftrag von Medico International. Wir haben angefangen, dort humanitäre Projekte durchzuführen. Und ich habe für die Öffentlichkeitsarbeit von Medico gearbeitet und musste mich ja dann auch damit beschäftigen, wie erzähle ich diese Krise. Und was auffallend war, dass alle, die dort waren, es gab einen riesigen Zustrom an internationalen Helferinnen und Helfern, dass niemand oder fast niemand sich mit dem Kontext von Haiti beschäftigt hat, sondern alle hatten das Gefühl, wir wissen, welche Art von Hilfe wir leisten müssen und wir müssen das den Haitianern jetzt beibringen. Also alle kamen mit einem riesigen Rucksack voller Methoden, wie man Haiti wieder aufbaut und hat aber sich wenig dafür interessiert, was Haitianerinnen und Haitianer selber denken, welche Geschichte sie haben, welche Erfahrungen und auch welches Scheitern sie mitbringen und welche eigene Kraft sie entwickeln könnten, um Haiti wieder aufzubauen. Es war ein Wiederaufbauversuch, der ja, wenn man von heute aus schaut, vollkommen gescheitert ist, der komplett von außen den Haitianerinnen und Haitianern übergestülpt wurde. Und das war für mich relativ schockierend.
Das Erdbeben von 2010 kann man ja so als nochmal eine Zäsur nach vielen anderen Zäsuren markieren. Denn auch schon vorher war die Lage auf der Insel natürlich alles andere als in Ordnung. Tausende UN-Blauhelme waren bereits seit 2004 im Rahmen einer sogenannten Friedensmission auf der Insel stationiert. Doch mit dem Erdbeben kam dann kurz darauf einer der größten internationalen humanitären Katastropheneinsätze der Geschichte. Die dringend nötige Unterstützung, die ja tatsächlich gebraucht wurde, wurde dann, ja, man kann es vielleicht sagen, zu einer wirklich erdrückenden Hilfe von außen mit Zügen einer Fernverwaltung, wie du es nennst. Was ist da schiefgelaufen? Was ist da überhaupt gelaufen?
Also man muss sich erstmal vorstellen, dass Haiti wirklich, also Port-au-Prince insbesondere, wirklich zu großen Teilen zerstört war. Es lebten Millionen von Menschen, also eine Million, glaube ich, in Zelten, in Zeltstätten in der Stadt. Auf Golfplätzen, in Parks, in schlechten Zelten, in glühender Hitze. Also es war tatsächlich eine relativ dramatische Situation. Die Zahl der Opfer ist relativ unklar. Die Zahlen schwanken zwischen 50.000 und 300.000 Menschen, die bei dem Erdbeben ums Leben kamen. Und was sehr wichtig ist, auch zu wissen, warum sind sie ums Leben gekommen? Weil 2004 und schon vorher Haiti gezwungen wurde, seine Wirtschaft dem globalen Markt zu öffnen. Wir haben damals angefangen, in einem Stadtteil, der extrem zerstört war, zu arbeiten, haben das dann sofort verstanden. Das waren alles Leute, die vom Land in die Stadt gezogen waren in den letzten 10 bis 15 Jahren, die in miserablen Häusern lebten. Und sie sind vom Land in die Stadt gezogen, weil sie kamen alle aus Artibonite. Artibonite ist im Norden von Haiti eine sehr fruchtbare Region, wo vor allen Dingen Reisanbau gemacht wurde. Und dann hat Bill Clinton, als er Aristide, den gewählten Präsidenten, der dann weggeputscht wurde, wieder zurückbrachte nach Haiti in den 1994, weil Bill Clinton gesagt hat, du kommst zurück, wir installieren dich wieder als Präsident, aber du musst den Markt öffnen für US-amerikanische landwirtschaftliche Produkte. Der berühmte Reis aus den USA, der schwer subventioniert ist. Der Reis überschwemmte den haitianischen Markt und die Bauern in Artibonite, die vorher ein ganz gutes Auskommen hatten, waren plötzlich arm dran. Der Reisanbau hat sich nicht mehr gelohnt und sie sind alle nach Carrefour-Feuille gezogen, wo sie dann 2010 vom Erdbeben betroffen wurden und sehr, sehr viele Menschen verloren haben. Also es ist sozusagen, man kann eigentlich nachweisen, dass der Zwang, sich dem globalen Markt zu öffnen, faktisch dazu geführt hat, dass Leute so in Armut gestürzt wurden, dass sie in Häusern lebten, die dann beim Erdbeben zusammenbrachen. Das war natürlich eine sehr schockierende Erfahrung. Ja? Das ist sozusagen einfach nur zu sagen, das ist eine Naturkatastrophe, reicht einfach nicht, wenn man schaut, was sind die Hintergründe für diese Katastrophe. Also Port-au-Prince war eigentlich eine mittlere Großstadt, 800.000 Einwohner, und durch die Marktöffnung wurde die Region Port-au-Prince quasi überschwemmt von Leuten, die dorthin zogen, weil sie auf dem Land nicht mehr leben konnten. Was hat jetzt die internationale Gemeinschaft gemacht? Es gab also enorme Spendenwellen. Die Naturkatastrophen wirken ja immer so unschuldige Opfer. Also gab es sehr, sehr viele Spenden. Und es gab einen großen UNO-Einsatz, den gab es ja vorher schon. Und jetzt übernahm die UNO quasi die Leitung des gesamten humanitären Einsatzes. Es gab ein Zeltlager in Port-au-Prince, was faktisch von der UNO verwaltet wurde, neben dem Flughafen, wo nur Weiße ein- und ausgingen. Es wurde auch nicht Französisch oder erst recht nicht Kreol gesprochen, sondern Englisch. Es war faktisch da schon eine Fremdverwaltung. Und die UNO und der UN-Sonderbeauftragte, das war Bill Clinton, der ehemalige US-Präsident, haben verkündet, wir bauen Haiti besser wieder auf. Dann gab es eine Interimskommission aus der UNO und aus Vertretern von Bill Clinton und der haitianischen Regierung damals. Tatsächlich hat aber die haitianische Regierung überhaupt nicht mitgesprochen über die Projekte, die dann gemacht wurden. Also da wurde das ganze Geld gesammelt, da wurde es auch wieder neu verteilt. Und die haitianischen Mitglieder der Kommission beschwerten sich damals sofort, dass sie eigentlich von den Projekten erst erfahren, wenn die Sitzung stattfindet. Also eigentlich waren die Projekte entschieden.
Neben der UN-Hilfsintervention inklusive der Sendung von Truppen gab es auch eine Art Waterloo, das NGO-System, so hast du es, glaube ich, auch mal genannt. Niemand weiß, wie viele ausländische NGOs dann eigentlich vor Ort waren. Zahlen fallen wie 1.000, 5.000, gar 40.000. Die Kritik, die bis heute anhält, die internationale Hilfe hat nach dem Erdbeben vorhandene soziale Netzwerke und soziale Institutionen die Tradition des Teilens und des Zusammenhalts der Familien zerstört. Teilst du diese Kritik und was heißt das ganz konkret?
Ja, ich teile diese Kritik. Es ging darum, in 3 Jahren diese humanitären Gelder umzusetzen und sozusagen zu beweisen, dass man Haiti wieder aufbaut. Den Gebern und den Spenderinnen und Spendern. Was bedeutete das? Häuser bauen. Das ist naheliegend. Die Leute lebten in Lagern. Und jetzt sollten sie Häuser kriegen. Also hat man sehr, sehr schnell angefangen, außerhalb von Port-au-Prince riesige Lager zu errichten mit Häusern, die minimalsten Standards entsprechen, also Einraumhäuser. Und die Leute, die in Port-au-Prince lebten, dahin zu transferieren. Man hat faktisch ein neues Elendsviertel außerhalb der Stadt, 20 Kilometer außerhalb der Stadt geschaffen, wo nichts ist. Kein Baum, kein Strauch, mit dem Versprechen, das sind nur provisorische Häuser, dann werden bessere Häuser kommen. Das ist natürlich niemals eingetreten. Das sollte alles wahnsinnig schnell gehen und dann sollte das Problem erledigt sein. Und gleichzeitig haben unsere Kollegen des haitianischen Menschenrechtsnetzwerkes, sie haben damals die ganze Hilfe monitort. Also sie haben wirklich versucht zu gucken, wo ist das Geld hingeflossen. und haben festgestellt, 80% der Spendengelder sind über Gehälter, über Gewinne wieder zurückgeflossen in die Länder, woher die Spenden kamen. Also in Haiti selbst ist wahnsinnig wenig verblieben, weil natürlich die internationalen Helfer sehr viel verdient haben. Es wurden Häuser angemietet. Es gab Profiteure der Hilfe, auch haitianische Profiteure, die ihre Häuser zu hohen Preisen vermietet haben, etc. Aber das Geld ist faktisch wieder außer Landes gegangen. Es gab Bauunternehmen aus der Dominikanischen Republik, die dann den Schutt weggeräumt haben und haben gute Gewinne gemacht. Es gab keine Idee, wie haitianische Firmen in der Lage sein könnten, selber den Schutt wegzuräumen. Also wie man auch den Wiederaufbau als einen ökonomischen Anreiz entwickelt, sondern im Grunde hat man die Haitianer zu Opfern deklariert und hat andere machen lassen. Also es gab gar keine Projekte, Haiti in irgendeiner Weise zu einem eigenständigen Staatswesen und nationalen Gebilde zu entwickeln. Außerdem gab es ja da noch den Einsatz der UN, sogenannten UN-Friedenstruppen, wo es sehr viele Vergewaltigungsfälle auch gab, ja, von internationalen Soldaten, besonders aus Lateinamerika, die niemals verurteilt worden sind. Also auch da ist die Straflosigkeit in Haiti ist wirklich das zentrale Problem. Und das betrifft eben auch die Internationalen. Dieser Einsatz kostete 1 Million am Tag, 1 Million US-Dollar. Und dieser Einsatz war 14 Jahre lang 1 Million US-Dollar am Tag. Das muss man sich mal vorstellen, also was sozusagen an Geld hineingepumpt wurde, ohne ein einziges Problem, das dieser Einsatz lösen sollte, zu lösen. Im Gegenteil, als sie abgezogen sind, ist alles noch viel schlimmer gewesen als vorher. Unter Preval, das war der Präsident, der damals beim Erdbeben Präsident war, den sie USA mit einem Putsch wegputschen wollten, gab es doch halbwegs Sicherheit in Haiti. Er hat es tatsächlich geschafft, die Polizei so aufzubauen, dass die Ganggewalt, die ein Problem in Haiti ist, schon seit Duvaliers Zeiten, einigermaßen von der Polizei kontrolliert wurde. Möglicherweise auch mit Hilfe von MINUSTA, will ich jetzt nicht gar nicht behaupten, aber es gab sozusagen durchaus Möglichkeiten, das einzuschränken. Und das ist alles, nachdem MINUSTA abgezogen ist, dann in einem enormen Ausmaß wieder zum tragenden Figur geworden, worüber wir auch sprechen sollten. Weshalb? Ja, denn es gab ganz konkrete Ereignisse, warum diese Ganggewalt, die wir heute haben, so groß geworden ist.
Heute ist die Ganggewalt in Haiti wirklich allgegenwärtig. Sprechen wir also über die Entstehung und auch die Verwicklung der Gangs mit dem politischen Establishment. Woran liegt das? Du sagst, das ist in der postkolonialen Geschichte begründet. Kannst du das nochmal genau erklären?
Haiti hat eine 50-jährige Diktatur hinter sich, das war unter Duvalier. Wie auch andere Länder in Lateinamerika. Also sie haben eine lange Diktaturgeschichte, das war unterstützt worden von den USA, weil sie eben Angst hatten, diese berühmte Domino-Theorie, Angst hatten, dass ihr Hinterhof Lateinamerika und Haiti ist ein besonders wichtiger Hinterhof, weil ganz nah an den USA fallen könnte. Also haben sie die dreckigsten Regime unterstützt. Nicht nur in Haiti, sondern auch in lateinamerikanischen Ländern, wir wissen das. Also mit der Unterstützung, sozusagen Duldung, sagen wir mal, der USA gab es Duvalier. Duvalier hatte von Anfang an paramilitärische Organisationen wie die Tonton Macoutes. Es gibt ein berühmtes Buch von Graham Greene über die Tonton Macoutes. Da kann man das in dem Roman gut nachlesen, was die für ein Unwesen betrieben haben. Also von daher, es gab paramilitärische Verbände des Diktators, wie es das auch in vielen lateinamerikanischen Ländern gab. Damals war es so, die Opposition ging ins Ausland, weil es wirklich zu gefährlich war, unter Duvalier in Haiti zu leben. Und wer unter Duvalier sich nicht anlegte mit den Leuten, die da an der Macht waren, der war auch nicht betroffen von Tonton Macoute. Dann, als Duvalier in den 80er Jahren endlich gestürzt war, wie immer sein Sohn, hat die haitianische Elite gegen den damals gewählten Präsidenten Aristide geputscht. Aristide war eigentlich ein Befreiungstheologe und eine große Hoffnung. Damals gab es eine neue Verfassung, das Militär wurde abgeschafft als Konsequenz aus der Duvalier-Diktatur, aber Aristide war weg. Er lebte in den USA und dann kam er mit den USA wieder zurück. Und die Auflage der USA 1994 war die Öffnung des Marktes. Und damit war aber auch jedes eigene Programm für Aristide vorbei. Also Aristide hat dann wieder angefangen, Gangs zu haben. die ihn an der Macht halten. Er hat gleichzeitig die UNO ins Land geholt, also das war schon dubios. Also Aristide ist dann sozusagen der Erste, der schon Gangs hatte. Das war auch sehr bekannt damals, Famine Lavalas. Die waren aber, das waren zwei Ganggruppen aus Cité Soleil, aus dem berühmten Armenviertel in Port-au-Prince oder am Rand von Port-au-Prince. So, und dann kam Minusta mit der Auflage, diese Gangs zu bekämpfen. Und das haben sie auch getan, 14 Jahre lang. Und als sie abgezogen sind, haben wir jetzt überall Gangs. Ja? Und jeder Politiker hat seine eigene bewaffnete Gruppe. Und das ist sozusagen das Mittel, an der Macht zu sein oder wieder an die Macht zu kommen oder Ökonomien zu errichten. Und das ist nachweislich, dass das die Präsidenten genauso wie Abgeordnete, also unsere Kolleginnen und Kollegen von der Menschenrechtsorganisation wissen das haargenau und auch alle Haitianerinnen und Haitianer. Das jetzt ist allerdings nicht mehr kontrollierbar, weil es kann jetzt jeden treffen. Jeden zu jeder Zeit.
Nun hat die UNO eine neue Mission beschlossen. Neue Blauhelmtruppen sollen auf die Insel gesendet werden. Dem begegnen haitianische Menschenrechtler mit großer Skepsis. So auch Pierre Esperance. Er ist der Generaldirektor des haitianischen Menschenrechtsnetzwerkes, den wir bereits eingangs zu der Situation in Haiti gehört haben.
The UN Mission in Haiti don't support democracy.
Die UN-Mission in Haiti unterstützt weder demokratische Prozesse noch die Bevölkerung von Haiti. Sie kümmert sich nicht um die Morde oder die Entführung, sondern allein um die Regierung. Sie boykottiert sämtliche Menschenrechtsbewegungen.
Sein Vorwurf, die UNO stellt sich hinter die korrupte Regierung, was viele Menschen wirklich empört. Daher sieht er aktuell auch in einer erneuten Militärintervention der UNO keine Hoffnung.
Die Intervention wird das Führungsproblem nicht lösen. Auch an der Straflosigkeit und der Korruption, die wir heute in Haiti haben, wird sich nichts ändern. Wir haben es mit einem riesigen Paket an Problemen zu tun. Die internationale Gemeinschaft sollte die Demokratie stärken und den Haitianern zuhören, der Zivilbevölkerung.
Katja, genau darüber müssen wir auf jeden Fall auch noch sprechen. Du siehst eine militärische Intervention von UNO Blauhelm auf Haiti ebenso kritisch. Die UNO waren ja auch 13 Jahre auf der Insel und davor gab es eine Handvoll Gangs, jetzt einige Hunderte. Sozial, politisch und ökonomisch steht das Land noch weiter am Abgrund. Warum warnst auch du vor einer neuen Mission der UNO?
Es versucht sozusagen, das eine Phänomen, was vorliegt, zu bekämpfen, ohne eine Idee zu haben, wie Haiti wieder halbwegs funktionieren kann. Also das, was ja auch unsere Kollegen da immer sagen, Haiti muss rechtsstaatliche Institutionen haben, es muss Prozesse geben, auch in Haiti selbst, die Gerichtsbarkeit muss wieder aufgebaut werden. Und sie bitten ja darum, lasst uns Zeit. Ihr könnt möglicherweise intervenieren und dann gibt es vielleicht ein bisschen Ruhe an der Front, dann geht ihr wieder raus, weil ihr wollt da auf gar keinen Fall bleiben und dann wird das alles wieder von vorne losgehen. Also gibt es jetzt verschiedene Überlegungen. Es gibt erstens die Überlegung zu sagen, woher kommen die Waffen der Gangs? Weil die Gangs, die unter Aristide waren, die hatten Macheten. Aber jetzt haben die hochautomatische Waffen. Also das ist eine ganz andere Kategorie von Bewaffnung. Diese Waffen kommen alle aus den USA. Die werden verschifft in US-amerikanischen Häfen. Alle Exporte nach Haiti müssen kontrolliert werden auf Waffen hin. Also muss ein Waffenexportstopp nicht nur formal erklärt werden, er muss auch durchgesetzt werden. Das ist nun zum einen die haitianische Community, die in den USA leben, machen überall Demonstrationen für ein Waffenexportverbot nach Haiti. Also die werden nicht exportiert, sondern das wird auf privatem Wege gemacht. Aber sie werden ja verschifft. Also es gäbe Möglichkeiten. Zum Zweiten gibt es Sanktionen. Es gibt jetzt zum ersten Mal Sanktionen, die auch in der UNO bestätigt worden sind, gegen haitianische Politiker. Also zum ersten Mal tatsächlich sind die USA und Kanada, aber auch die Dominikanische Republik, fangen an, Politiker zu sanktionieren und sozusagen deren Konten zu sperren. Aber Sanktionen sind ja nur dann sinnvoll, wenn man weiß, warum Und wenn das auch in irgendeinen normalen Gerichtsprozess endet. Also es müssen Leute verurteilt werden für das, wofür sie sanktioniert werden. Sonst sind Sanktionen ja einfach auch ein sehr willkürliches Mittel. Jetzt sagt der Pierre zu Recht, wir wissen, was die verbrochen haben. Und es sind zum ersten Mal aber wirklich ehemalige Gewehrsleute von den USA und Kanada, die jetzt sanktioniert werden. Aber zum Beispiel auch Pierre kriegt Sanktionen, er darf nicht in die Dominikanische Republik einreisen. Weil es nicht transparent ist, warum wer sanktioniert wird. Ja? Aber das wäre sozusagen ein wirkliches justiziables System zu schaffen, wo Politiker nicht nur sanktioniert werden, sondern vor Gericht gestellt werden, wegen Korruption oder wegen Unterstützung von Gangs. Das wäre extrem wichtig, ja? Weil das würde natürlich ein Zeichen setzen, dass man das nicht weitermachen kann, was man bislang straflos machen konnte. Weil Straflosigkeit ist das zentrale Problem. Sie haben ein Recht darauf, dass die Leute, die Verbrechen begangen haben, vor Gericht sind, verurteilt werden. Das wird eine enorme Wirkung haben. Wenn wir an Deutschland denken, wie haben wir darum gekämpft, dass NS-Täter und nicht nur die Großen verurteilt werden? Weil das ist das zentrale Mittel, um Rechtsstaatlichkeit herzustellen und um Verbrechen gegen die Menschlichkeit wirklich zu ahnden. Also nicht nur schönes Reden über Postkolonialismus, sondern tatsächlich Täter und Täterinnen verurteilen. Das ist wirklich zentral und das ist alles wichtiger, als jetzt mal kurzfristig hineinzugehen und dann Zeit geben, weil die ja erleben jetzt, sie sind sowieso in einer katastrophalen Situation, ob die jetzt noch 2 Jahre andauert, aber man wirklich dann versucht, etwas zu ändern, tatsächlich rechtsstaatliche Strukturen einzuführen, Korruption versucht wirklich zu verhindern, indem alles kontrolliert wird. Dazu müssen die Gelder offengelegt werden, die gezahlt werden. Jetzt ist jeder nur in der Nähe der Regierungspolitik, um ein Geschäft zu machen. Es gibt keine Politiker, die Politik machen im Sinne des Landes. Ja, es muss eine Transparenz hergestellt werden, wo klar ist, wer welches Geld bekommt und wofür es benutzt wird. Ja, das fordern Sie ja auch zu Recht für die Polizei. Sie wollen, dass die Polizei Ausrüstung erhält, in die Lage versetzt wird, auch gegen Ganggewalt vorzugehen. Ja, aber auch da, es kann nicht einfach geschossen werden, sondern auch diese Gangmitglieder müssen vor Gericht gestellt werden. Es gibt gar keinen anderen Weg, die haitianische Krise zu lösen, als wirklich über diese Versuche, sich etwas zu tun, was nahe an der Rechtsstaatlichkeit ist, tatsächlich dem auch wieder Glaubwürdigkeit zu verleihen. Und dann kann man irgendwann auch über Wahlen sprechen.
Du hast ja zusammen mit Andrea Pollmeier 2020 das Buch mit dem Titel Haitianische Renaissance veröffentlicht. Es gibt ja neben vielleicht dem ganzen Katastrophischen der Gegenwart Haitis auch eine ganz spannende Geschichte. Du knüpfst ja auch an dem Buch an die Geschichte Haitis an, beziehst dich auf die Haitianische Revolution von 1804. Der erste und einzige Aufstand von Sklaven, der in einer Revolution und der Proklamation eines unabhängigen Staates mündete. Und ich glaube, in der Einleitung schreibt ihr, die Haitianische Revolution war in Bezug auf das Versprechen des Universalismus der Werte Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit eigentlich französischer als die Französische Revolution. Warum? Was meint ihr damit?
Naja, weil die Französische Revolution war ja eigentlich bezogen darauf, die französischen Bürgerlichen wollten Gleichheit mit dem Adel. Aber die Französische Revolution bezog sich weder auf ihre Kolonien, dass es Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit für die Kolonien gelten sollte, noch bezog sich das auf Frauen. Ja? Also das waren ja dann die Sachen, die noch erkämpft werden mussten. Die Haitianische Revolution erklärt sich nicht ohne die Französische Revolution, aber sie geht weit darüber hinaus. Ja? Die Haitianische Revolution hat 2 sehr interessante Aspekte. Zum einen ist es ein Aufstand von Menschen, die versklavt wurden. Haiti war die wichtigste Kolonie der Franzosen. Die hat wahnsinnige Gewinne erwirtschaftet und hatte einen enormen Verbrauch an Sklaven. Also das war Vernichtung durch Arbeiter. Die Sklaven starben und dann mussten neue Sklaven geholt werden, sodass 60% der Sklaven, die damals den Aufstand gegen die Frankreich gemacht haben, waren Leute, die in Freiheit aufgewachsen waren und dann versklavt wurden und sich gegen die Versklavung wehrten. Also nicht Leute, die schon geboren waren, hinein in die Sklaverei. Das ist ein sehr, sehr interessanter Aspekt. Diese Leute haben auch eine eigene Befreiungsreligion gehabt, den Voodoo, der eine Mischung aus vielen afrikanischen Religionen darstellte und der für sie so eine Inspirationsquelle war. Und sie schufen eine eigene Sprache, Creole, also das aus dem Französischen kam, weil das waren ja Leute aus sehr unterschiedlichen Ländern, aber faktisch war es dann eine gemeinsame Sprache über das Kreol. Und diese beiden Momente, der Voodoo und Kreol, sind nach wie vor zentrale Elemente haitianischer Identität, die nichts mehr mit der Herkunft zu tun haben, sondern mit dem Neuen. Und dann gab es freigelassene Sklaven wie Toussaint Louverture. Ja, also es gab haitianische Franzosen, die Revolutionsführer waren, die dann sozusagen wussten von der französischen Revolution und verlangt haben, dass das auch für sie gelten müsse. Also insofern ist das ein sehr, sehr interessantes Ereignis, dass sozusagen Weltwissen und Welterfahrung hier zusammenfließt. Ja? Also eigene Befreiungsideen und aber auch sozusagen normative Ideen von Freiheit aus der Französischen Revolution. Das ist großartig. Es gab eine Verfassung, es gab mehrere Verfassungen zu Beginn der Revolution, aber etwas, was mich so fasziniert hat, war, dass alle Bürger Haitis wurden zu Schwarzen erklärt. Also der Schwarze ist der freie Bürger. Und es hing nicht an der Hautfarbe, sondern es hing daran, dass man Bürger Haitis ist, dass man auf der Seite der Revolution ist. Also es gab zum Beispiel Preußen, polnische...
Preußen auch, ne?
Ja, es gab ein paar Deutsche, aber es gab vor allen Dingen polnische Söldner, also oder Söldner oder Zwangssoldaten, weil Frankreich damals Polen besetzt hatte, die sich sofort auf die Seite der Haitianer schlugen gegen Frankreich. Und diese Polen waren Schwarze in den Augen der Haitianer, weil freie Bürger. Also es hatte gar nichts mit der Hautfarbe zu tun. Also wenn man heute den Afropessimismus liest, also sozusagen Theorien, warum sie immer noch sozusagen in einer Form von struktureller Versklavung sich befinden. Diese haitianische Revolution hat einen anderen Punkt gesetzt. Dann gab es auch gleichzeitig, gibt es ja das Buch von Susan Buck-Mons, Hegel und Haiti, die auch festgestellt hat, dass Hegel, das ganze fundamental Herr-Knecht-Verhältnis, was sozusagen die Befreiungstheorie schlechthin ist von Hegel, dass das eigentlich zum Vorbild hat die haitianische Revolution. Also sie weist richtig nach, dass er davon gelesen hat. Also das war ein Weltwissen, was da war und was ihm sozusagen diente, eine Theorie der Befreiung zu entwickeln über dieses Herr-Knecht-Gleichnis. Also von daher ist Haiti eigentlich wahnsinnig wichtig, wenn man über die Theorie der Befreiung spricht. Aber natürlich war gleichzeitig Haiti ein, das konnte nicht gehen und das durfte nicht sein.
Ja, man muss eben, du hast es jetzt schon angerissen, sagen, aus dem Traum einer unabhängigen und freien Gesellschaft, die auch auf Gleichheit basiert wurde, erstmal so jedenfalls nichts. Haiti stand gleich eigentlich von Anfang an in der Kreide von Frankreich, dem ehemaligen Kolonialstaat, und musste Unsummen von Krediten abbezahlen. Groteskerweise sogar für den Verlust der ehemaligen Sklaven. 125 Jahre, glaube ich, Kredite und Zinsen. Die ehemalige Kolonialmacht wollte den Sieg der Versklavten auf alle erdenkliche Weise bekämpfen, bestimmt auch, weil es nicht als Beispiel Schule machen sollte. Dann 1915 kam eine 19-jährige Besatzung der USA und wenig später dann eben die Diktatur von François Duvalier. Du hast es eben schon skizziert, was das bedeutete. So ist es so ein bisschen, vielleicht um zum Schluss zu kommen, der erste und einzige Staat, der Resultat aus einer Revolution von ehemaligen Sklaven war, wurde aber auch, glaube ich, sogar der erste Staat, der in einer ewigen Schuldenfalle gefangen war, die bis heute ja andauert eigentlich. Du wirst nicht müde, das auch immer wieder zu formulieren. Warum ist das so wichtig, dieses ja historische Dilemma vielleicht auch immer wieder zu erwähnen, wenn man von heute in die Geschichte guckt und von der Geschichte nach heute?
Weil wir ja nichts anderes heute tun können, da wir vor einem riesigen Berg von gescheiterten Befreiungsversuchen stehen, und auch gar keine Antwort haben, wie Befreiung heute aussehen könnte, können wir nichts anderes machen, als in die Geschichte zu schauen und zu gucken, wo waren die Wegmarken, wo es hätte anders verlaufen können, wenn es andere Kräfte gegeben hätte, andere Ideen gegeben hätte oder auch genauer hinzuschauen, was ist dort wirklich passiert. Und Haiti ist ja die haitianische Revolution und ihre Scheitern und ihre Dinge, die auch bis heute gültig sind, ist ja faktisch gestrichen aus dem kollektiven Weltgedächtnis. Eigentlich hat es eine Rückeroberung der haitianischen Revolution erst als Gedanke gegeben seit den 2000er Jahren. Das muss man sich mal vorstellen. Also auch der postkoloniale Diskurs, der ja doch etwas früher anfängt, hat auch lange über die haitianische Revolution nicht weiter nachgedacht. Das findet ja jetzt erst statt in Wahrheit. Ja, das war die vergessene Moderne. Und das muss man zurückholen, um einen anderen Begriff von Moderne im Befreiungssinne zu haben, muss man die haitianische Revolution ins Gedächtnis zurückholen. Und das wird auch getan. Dazu gehört auch diese Schuldenkrise, die insofern interessant ist, weil sie, ich weiß nicht, ob es intendiert war, aber sie haben natürlich als Kolonisatoren den Anspruch erhoben, dann müsst ihr uns entschädigen. Die standen da mit Kanonenbooten vor der haitianischen Küste und haben gesagt, entweder wir greifen euch wieder an, und dann war klar, diese Kriegswirtschaft wird nie aufhören. Und daraufhin hat der damalige Präsident Haitis ein Abkommen unter dem Zwang der Kanonenboote mit Frankreich geschlossen, dass die Siedler, die Haiti schon verlassen hatten, jetzt entschädigt werden müssten. Und das war dann eine Schuld an Frankreich. Und das Interessante, die Siedler haben dieses Geld nie bekommen, sondern das wurde sofort Teil des internationalen Bankenwesens. Ich habe es jetzt nicht genau im Kopf, aber es gab sozusagen, also zum Beispiel Citibank of USA, die hatten dann die Schuldentitel. Also was man heute schon macht, wurde damals schon gemacht. Die Schuldentitel und vor allen Dingen damit die Zinsen und Zinseszinsen, die man mit den Schuldentiteln eintreiben konnte, das wurde immer weitergegeben. Und das war sozusagen im Inneren von Haiti der entscheidende Grund, warum alle Versuche, etwas anders zu machen in Haiti, gescheitert sind. Weil Haiti hatte eine herrschende Elite, die natürlich reich werden wollte und auf den globalen Markt geschaut hat. Aber die Schulden waren auch ein guter Grund zu sagen, wir müssen Zucker haben, wir müssen unsere Hölzer verkaufen. Das ist der Grund. Und damit haben natürlich haitianische Elite hart daran profitiert. Aber letztlich waren die Schulden tatsächlich der Grund, warum Haiti heute vollkommen entwaldet ist, was eine fatale ökologische Folgen hat, auch für die Landwirtschaft. Alles, was Haiti besaß, faktisch ausverkauft wurde. Und es war der Grund, warum Versuche von kommunaler und gemeinschaftlicher Landwirtschaft, die es ganz ernsthaft gab, es gibt da richtige soziologische Studien darüber, warum die nicht zum Zuge kamen. Also warum sozusagen auch die haitianische Elite immer dazu beigetragen hat, dieses Land nur extensiv zu benutzen, um sich selbst zu bereichern und auf den internationalen Markt zu verschleudern, statt Bildungssysteme etc. zu schaffen.
Katja, vielen Dank für das spannende, aufschlussreiche Gespräch. In unseren Shownotes findet ihr den Link zu Katjas Buch Haitianische Renaissance und außerdem ihren Text zur aktuellen Lage mit dem Titel Testfall Haiti. Und in der nächsten Folge geht es um die aktuelle Klimakrise. Dazu sprechen wir unter anderem mit dem Ökomarxisten Koe Saito aus Japan. Global Trouble ist der Podcast von Medico International, gehostet von mir, Steen Thorson, Redaktion Mario Neumann und Karin Zennig, Musik Jakob Hersch, Producer Max Stern.